Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir ist Helmut Brandstätter. Die Vorstellung muss sein, auch wenn dich wahrscheinlich die meisten kennen. Du bist unser NEOS-Delegationsleiter im EU-Parlament und Außenpolitik-Sprecher, ehemaliger Journalist, ORF-Korrespondent, Chefredakteur und ein Mann, der für die europäische Idee brennt. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Habe ich irgendwas vergessen?
Naja, ich war auch schon Stagiair in Brüssel, Reiseleiter in Amerika, man muss ja Geld verdienen, wenn man studiert.
Das ist wohl wahr.
Und habe verschiedene Bücher geschrieben und versuche immer wieder was Neues zu machen.
Du, wenn man dich googelt, Helmut, dann findet man drei Sachen, ganz groß. Frau, Größe und NEOS, drei Dinge, die die Menschen offensichtlich interessieren. Möchtest du da irgendwie drauf eingehen?
Frau, Größe. Ja, also meine Frau ist die Patricia Pawlitzki, arbeitet beim ORF. Und dann kommt manchmal erste Ehefrau, ja, weil das
ja,
ist meine zweite
Ehe.
Ja, kommt auch, ja, genau. Die erste Ehe hat nicht so lange gedauert, ist nicht so gut gegangen, aber es entstammen jetzt zwei wunderbare Kinder.
Das ist das Wichtigste.
Und das ist das Wichtigste und aus der zweiten Ehe gibt es eine Tochter. Meine Größe, also ich sage immer Länge, weil Größe muss man, dafür brauche ich noch ein bisschen, aber die Länge ist schon mit 14 Jahren genauso gewesen wie jetzt.
Wow.
Und ich möchte mir nicht wichtig machen, aber ich sage Kanzlermaß, weil ich ja lange Korrespondent in Deutschland war und Helmut Kohl hat sich immer bei mir so hingestellt bei Interviews, als möchte er auf mich herunterschauen, gelang ihm aber nicht.
Okay.
Und ich habe ihn gefragt, wie groß sind Sie eigentlich? Also 1,93, wir sind gleich groß.
Gleich lang.
Und er hat natürlich sich Größe erarbeitet, eindeutig nach der deutschen Einheit und es war faszinierend, ihn auf den Reisen zu begleiten. Mhm. Und eine sehr, sehr wichtige Erinnerung für mich natürlich auch, was Europa betrifft. Und der dritte Punkt war
NEOS. Seit wann bist du dabei?
Das ist auch so eine Frage. Ich weiß nicht einmal, seit wann ich Mitglied bin, aber ich bin im Juni 2019 gefragt worden, ob ich nicht im Herbst antreten möchte. Mhm. Diskutiert zu Hause natürlich mit meiner Frau auch und nachgedacht. Und nach relativ kurzer Zeit haben wir festgelegt, ja, ich mach das. Und habe dann eben kandidiert. Die Beate hat mich netterweise auf Platz 2 gesetzt. Ich musste also nicht einmal eine Vorwahl bestreiten. Das tat ich dann natürlich bei der Kandidatur für die Europawahl. Da war ich in der Vorwahl. Und habe, glaube ich, 84% bekommen, weiß nicht mehr. Aber es war jedenfalls auch die Vorwahl schon interessant, weil ich im Zuge der Vorwahl viele interessante Leute auch kennengelernt habe. Und zum Teil haben wir heute noch Kontakt.
Das ist sehr schön. Danke auf jeden Fall für diese Google-Anfragen. Aber jetzt reden wir mal mit dir über Brüssel.
Ja.
Die Anna Stück und du, ihr seid unsere beiden EU-Abgeordneten. Sie war so lieb und hat uns erklärt, was zu tun ist, wie das dort abläuft. Gerne dort nachhören. Helmut, von dir möchte ich hören, was du in der Früh machst, wenn du in Brüssel ankommst. Du fliegst ja auch meistens in der Früh hin und dann startet dein Tag dort. Wie geht das los? Was machst du?
Ich versuche, den 7 Uhr Flieger zu vermeiden und den 9 Uhr Flieger zu nehmen.
Mhm.
Also Montag früh oder Dienstag früh, je nachdem, wie die Termine sind und was in Wien zu tun ist. Man ist dann ungefähr um 11 Uhr in Brüssel. Und wenn kein Streik ist,
ja,
bei der Eisenbahn, es ist immer wieder Streik, wenn kein Streik ist, fahre ich mit der Bahn hinein, weil das sehr schnell geht und man steigt aus direkt am Platz Luxemburg und dann hat man 2 Minuten, ist man im Parlament und das ist wirklich der Vorteil gegenüber dem österreichischen Parlament. Wir haben dort eine relativ große Gruppe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das ist auch Voraussetzung, um die Arbeit erfüllen zu können, weil, und das ist ein wirklich wesentlicher Unterschied zum österreichischen Parlament, in dem ich ja 5 Jahre sitzen durfte, die Ausschusssitzungen im österreichischen Parlament sind nicht so zielorientiert, wie sie in Brüssel sind, weil da steht von vornherein fest, wer die Mehrheit hat und als Opposition hast du da meistens keine Chance. In Brüssel wird sehr ernsthaft in diesen Ausschüssen gearbeitet, diskutiert. Ich bin jetzt in einem neuen Ausschuss, da geht es um Democracy Shield, also wie verteidigen wir uns gegen Desinformation und da muss man erstens gut vorbereitet sein und zweitens dann auch dort dabei sein, sonst kann man ja nichts bewegen und das dauert oft viele Stunden. Da haben wir wirklich ein tolles Team und gemeinsam können wir die Arbeit machen, sagt das immer, ein Abgeordneter alleine wäre völlig verloren, schon in Österreich und noch viel mehr in Brüssel.
Hm. Ja, du bist ein Begleiter der Entwicklungen in Europa, du hast das verfolgt beruflich dein Leben lang schon. Was war denn der Moment, der dich am meisten geprägt hat, als du über die EU berichtet hast? Hast du da einen Gedanken im Kopf gerade?
Nein, es war schon vorher. Es war 1981. Also ich habe mein Studium 1978, Jus-Studium abgeschlossen, habe aber dann noch einmal einen Wahlkampf gemacht, 1979 für die ÖH-Wahl und bin dann nach Bologna gegangen, studieren an die Johns Hopkins University. Dann war ich im Reiseleiter in Amerika, weil man musste ja auch als Student Geld verdienen. Und dann habe ich die Chance gehabt, und das war wirklich eine tolle Chance, dass ich in Brüssel in der Kommission als Stagiaire arbeiten konnte, als Volontär. Also ich war in der Generaldirektion Erziehung und Wissenschaft, hieß das damals, beim dortigen Pressesprecher, und wir haben wirklich viel gearbeitet. Es war ganz spannend. Also wir waren, sage ich mal, wahrscheinlich 80 junge Leute aus Europa, damals natürlich Westeuropa, 1981. Und das Prägende war erstens zu sehen, da ist eine europäische Institution, die arbeitet ernsthaft mit sehr gut ausgebildeten Leuten. Aber noch viel mehr, wir sind lauter junge Leute, 25-Jährige, die ein Studium hinter sich haben, in diesem Europa aufgewachsen sind, in diesem friedlichen Europa aufgewachsen sind. Und wir haben natürlich einen Spaß gehabt und waren also bescheiden, also nicht große Essen, aber bescheiden essen oder es hat jemand gekocht. Und manchmal ist die Diskussion aufgekommen, überlegt euch, unsere Väter haben aufeinander geschossen und wir sitzen hier zusammen und können ein neues Europa aufbauen. Und das ist eigentlich das, was mich geprägt hat. Mhm. Aus einer Generation zu sein, ich sage immer die glücklichste Generation, die je in Europa aufgewachsen ist, in Westeuropa, wo wir alle Chancen hatten, alle Möglichkeiten hatten und wussten, was vorher war. Mhm. Eben wenn du mit Deutschen, Franzosen, Italienern, anderen zusammensitzt, dann war klar, die Väter waren wahrscheinlich im Krieg und zwar auf unterschiedlichen Seiten. Und das machen wir anders, machen wir besser. Und das hat mich eigentlich am meisten geprägt. Und dann war sehr, sehr wichtig für mich das Jahr 86, wie die Gespräche als Korrespondent, wie ich in Brüssel war, Gespräche, Beitritt, Spanien, Portugal, 85, 86. Da hat mich Helmut Kohl eigentlich schon beeindruckt, bei aller Schwierigkeit. Kohl war also wirklich für Journalisten nicht einfach. Gegenüber den Österreichern manchmal auch ein bisschen herablassend. Hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt, der Österreicher kommt mit, der gehört zu uns. Dann haben wir gedacht, na, ich gehöre nicht zu euch, aber ich komme trotzdem mit, weil man hat ja was erfahren. Aber das Beeindruckende war, weil da ja zwei Länder aufgenommen wurden, Spanien und Portugal, die lange Diktaturen waren und die selber eben eine Demokratie erst entwickelt hatten. Und Helmut Kohl wurde dann gefragt von den deutschen Journalisten, naja, da kommen jetzt zwei Länder und die Deutschen werden wieder zahlen. Wie so oft, ja. Und die Deutschen werden zahlen, aber vergessen Sie nicht, erstens, das sind zwei Demokratien, Länder, die Diktaturen waren, klar müssen wir die aufnehmen. Und zweitens, die werden deutsche Autos, deutsche Maschinen kaufen, letztlich werden wir alle davon profitieren. Und das beeindruckt mich bis heute, weil ich dann später erlebt habe, Politikerinnen und Politiker, die immer so herumdruckt haben, wenn es um Europa geht. Ja, schon und ja, und wir müssen schauen und so. Nein, es ist auf jeden Fall positiv. Wir profitieren auf jeden Fall davon. Und zwar beides, weil wir Demokratien zusammengeführt haben und weil es wirtschaftlich letztlich für alle von Vorteil ist.
Mhm. Dankeschön. Danke für diesen kleinen Geschichtskurs. Als du damals in Brüssel, das gesagt, Praktikant warst, wohlgemerkt noch bevor es die EU gegeben hat, hast du da schon das EU-Gefühl gehabt mit deinen Leuten, mit denen du dort warst? Hat es da schon so einen Spirit gegeben?
Ja, den Spirit hat es gegeben, dieses gemeinsame Europa, aber auch Frieden, aber auch, wie wird das organisiert? Bis hin zu Fragen, wer sind die stärkeren Fraktionen? Ja, wer setzt sich wo durch? Ist es Kohl, ist es Mitterrand, Maggie Thatcher, ja, also ich war bei Pressekonferenzen mit Maggie Thatcher, die immer gerufen hat, I want my money back. und das war auch faszinierend, aber auch wir waren mal Beobachter und haben gedacht, aha, wenn ich so durch verschiedene Häuser der Europäischen Kommission gehe, ich habe das Gefühl, da sind sehr viele Italiener, sind in der Portierloge. Und ich habe Italienisch gekonnt, habe mit ihnen geredet und ich weiß nicht, ob es stimmt, habe das Gefühl, aber wenn ich dann in Büros kommt, da sind vielleicht mehr Deutsche. Gibt es da einen Unterschied? Ja, setzen sich die mehr durch oder wie schaut das aus? Wie weit spielt Nationalität überhaupt eine Rolle hier? Ja? Also das sind alles Dinge, die mich damals schon bewegt haben und bis heute natürlich. Was ist stärker? Das gemeinsame Europa oder doch der Nationalismus, doch die Herkunft, die Sprache? Es ist mir aufgefallen, als ich dann schon bevor ich ins Europäische Parlament gekommen bin, also als ich noch als Nationalrat nach Brüssel gefahren bin und dort mit Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion gesprochen habe, wenn ich mit den Franzosen geredet habe und Französisch geredet habe, habe ich das Gefühl gehabt, die sind ein bisschen offener. Es ist ihnen wichtig, dass man mit ihnen Französisch redet. Und es ist auch so. Ja? Also diese Unterschiedlichkeiten, die in den unterschiedlichen Ländern da sind. Oder auch wenn, das habe ich auch vorher schon erlebt, bei diesen europäischen Diskussionen, wenn Abgeordnete aus baltischen Ländern, ja, aber ihr in Österreich, ihr seid ja so pro-russisch, ja, was die so gar nicht verstehen konnten, mit dem Schicksal der baltischen Länder oder auch der Polen. Und wir haben 2018 noch einen super Vertrag mit der Gazprom gemacht. Ja. Das hat mich immer am meisten fasziniert, die Unterschiede in den verschiedenen Ländern, die aus der kulturell, aber auch die aus der unterschiedlichen Geschichte einfach logischerweise herauskommen. Und das dann zusammenzuführen und diese europäische Identität zu finden, das fasziniert mich am meisten.
Du hast ja als Journalist und Politiker beide Seiten erlebt. Was war denn für dich so ein Moment, als du die Seiten gewechselt hast? Hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt?
Ja, einen starken Unterschied gemerkt. Und ich habe dann auch in der Selbstbeobachtung bin ich drauf gekommen, dass ich ungefähr 2 Jahre gebraucht habe, um wirklich das Hirn umzustellen. Weil es ist einfach...
Warst du investigativ oder wie?
Naja, es ist einfach logisch, dass du als Journalist dich immer auf die andere Seite stellst und immer sagst, na, warum sagt er das und was kann ich dagegen fragen? Ja? Mhm. Und als Politiker in einer Fraktion musst du halt dann, was kann ich dafür sagen oder was ist die Gemeinsamkeit? Und mein Vorteil war, dass ich im Ibiza-Ausschuss sitzen durfte, gemeinsam mit der Steffi Crisper. Und da hat irgendwann einmal der Vorsitzende, Präsident Sobotka, gesagt, bei dir muss ich besonders aufpassen, weil du fragst wie ein Journalist. Und das habe ich als Kompliment empfunden.
Und auch nicht ganz abgelegt.
Und nicht abgelegt. Aber was sich im Kopf sich schon verändert hat, und das geht auch über Erlebnisse, weil es ein Unterschied ist, ob du als Journalist zu einem anderen Politiker oder zu einem Botschafter gehst und mit ihm redest, oder ob du als Vertreter deines Landes, deines Parlaments, deiner Fraktion, wohin gehst. Und das ist eine andere Aufgabe. Und aber für mich hat es, weil ich so lange Journalist war, es war ein Umstellungsprozess im Hirn und da habe ich ein paar Windungen ein bisschen anders verorten müssen und anders Stoppschilder aufbauen müssen und die eine oder andere Umleitung. Und dann hat das irgendwann funktioniert.
Aber glaubst du auch, dass es irgendwie einen Vorteil hatte für dich, dass du da vielleicht etwas kritischer an die Sache rangehst?
Ja, ich glaube schon, der Vorteil ist eben, dass man kritisch fragen lernt und eben hinterfragt und auch gelernt hat, so schnell zu recherchieren und zu überprüfen, stimmt das nicht. Das war, glaube ich, der Vorteil. Ja.
Europa steht heute unter Druck. Putin, Belarus, Ukraine. Worauf schaust du denn gerade mit den wachsamsten Augen?
Naja, ich habe zugeteilt bekommen im Europäischen Parlament, dass ich der Berichterstatter für Belarus bin. Das ist nicht das wichtigste Land im Moment, das ist mir schon klar. Aber es ist insofern ein sehr wichtiges Land, weil wir dort genau auch den Imperialismus von Putin verfolgen können. Ich habe selbst Präsident Lukaschenko mal in Wien getroffen. Muss gewesen sein Herbst 19, glaube ich, jedenfalls vor der letzten sogenannten Präsidentschaftswahl. Und da haben wir als Vertreter des Parlaments, als alle Parteien, ein Gespräch mit ihm gehabt, wo er gesagt hat, Belarus ist unabhängig und steht zwischen Ost und West etc. etc. Und wir wissen, dass das also spätestens seit dem Krieg Putins gegen die Ukraine anders ist, weil er ja auch sein Land durchaus hergeben musste, dass von dort auch Angriffe gegen die Ukraine gestartet werden. Und wir haben sehr viel Kontakt mit Svetlana Tichanowskaja, eine Frau, die ich unglaublich bewundere. Sie hat seit Jahren inzwischen von ihrem Mann nichts gehört, der im Gefängnis ist. Sie hat ja damals den Präsidentschaftswahlkampf geführt und sicher die Wahlen gewonnen, aber sie sind ihm gefälscht worden, musste mit der Familie flüchten, lebt mit den Kindern im Ausland und reist sehr viel herum, um einfach für die Sache Belarus zu werben. Also das beschäftigt natürlich sehr stark, hängt mit Ukraine zusammen, weil ich auch in der Ukraine-Delegation bin im Europäischen Parlament und letzte Woche erst in der Ukraine war, da war das Kiew Security Forum, wo Expertinnen und Experten aus der Ukraine, aber aus vielen anderen europäischen Ländern über die Lage diskutiert haben und ich war bei einem Podium mit Garry Kasparov, dem früheren Schachweltmeister, der war nur zugeschaltet, aber wir haben diskutiert, ob es irgendeine Form des Dialogs mit Russland geben kann. Kasparov schließt das weitestgehend aus. Ich habe gesagt, man muss zumindest versuchen, mit der Zivilgesellschaft irgendwie doch in Kontakt zu kommen, versuchen, Informationen dort unterzubringen. Also das ist etwas, was mich auch sehr beschäftigt. Und ich bin Schattenberichterstatter, also sozusagen der Berichterstatter für meine Fraktion, nur im Parlament für Serbien. Und Serbien ist besonders wichtig, weil Serbien möchte offiziell, sagt der Herr Präsident Vucic, der EU beitreten. Meine Vermutungen sind, er will gar nicht beitreten, sondern er will mit uns spielen und lieber doch bei Putin sein, weil er ja auch am 9. Mai dort war. Und da war ich vor kurzem auf Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung 3 Tage, auch mit Marta Koster, zuständigen Kommissarin für die Erweiterung. Wir waren auch in Novi Sad, wo diese schreckliche Katastrophe war, wo 16 Menschen gestorben sind unter dem Vordach des Bahnhofs und wo wir mit vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft und auch von unseren liberalen Freunden gesprochen haben, wie sehr Vucic eben alles, was sich bewegt, kontrolliert und auch unterdrückt. Auch das ist wichtig, glaube ich, den Menschen hier zu erklären, dass diese Form von Regime bis Vucic hat, sicher nicht in der Europäischen Union passt.
Vielleicht zur Einordnung, heute ist der 13. Mai 2025. Ja. Wenn dieser Podcast erscheint, hat sich vielleicht etwas verändert. Deswegen möchte ich das nur kurz dazwischen werfen.
Genau, bei Vucic vielleicht nicht. Bei Trump weiß man es nicht. Ja, der sagt morgen sicher ganz was anderes als heute. Und bei Putin, fürchte ich, ändert sich auch nichts. Der will noch weitere Teile der Ukraine erobern. Vielleicht lässt er sich auf einen Waffenstillstand ein, aber nur um aufzurüsten und um wieder anzugreifen. Das ist jedenfalls meine persönliche Einschätzung. Okay. Auch nach dem Besuch in Kiew in der vergangenen Woche.
Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit Europa als Europa eine gemeinsame Sprache spricht? Weil so gefühlt macht jedes Land so ein bisschen ein eigenes Ding, gerade wenn es um diese Krisen geht.
Ja, interessant, weil heute habe ich eine Gruppe aus Klagenfurt von der Universität gehabt und Studentinnen und Studenten, und wir haben das diskutiert, diese Frage der europäischen Identität. Ich glaube, dass wir mehr darüber reden müssen und auch mehr dafür tun müssen, dass mehr Menschen diese europäische Identität spüren. Für mich fühlt es sich an, dass ich in verschiedenen Ländern, dass ich die eben, nicht in jedem Detail, aber die Geschichte der verschiedenen Länder kenne, weiß, warum jemand aus Estland, Russland anders gegenübersteht als jemand aus Portugal. Mhm. Ja? Dass ich weiß, die koloniale Geschichte von Portugal, weiß, was sich rund um Brexit abgespielt hat. Ja? Ja. Aber egal, wo ich hinkomme, spüre ich natürlich ein Stück Europa. Ja. Und ich sehe es in der gemeinsamen Kultur. Ich sehe es in der gemeinsamen Geschichte, die oft eine Geschichte war, wo gegeneinander gekämpft wurde, aber auch um etwas, was allen wichtig war, ob das jetzt Religionskriege waren, die ja auch geführt waren, ob das Nationalkriege waren, ob das Kriege waren um Regionen, um Besitztümer. Die Kriege sind leider unsere gemeinsame Geschichte, aber wenn wir daraus gelernt haben, dass wir keine Kriege mehr führen, sondern schauen, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, da können wir diese Identität, die wir haben, ich glaube an die europäische Identität, ich glaube nur, dass zu wenige Leute sie spüren. Mhm. Und das ist, glaube ich, unser Job, zu vermitteln, wie können wir dieses gemeinsame Europa besser spüren. Und das hat sehr viel mit Geschichte zu tun, hat aber auch sehr viel mit Kultur zu tun, hat sehr viel mit der Aufklärung zu tun. Das ist ein sozusagen das europäische Ereignis schlechthin, dass dann Europäer mit nach Amerika genommen haben und ein neues Land gegründet haben, auch mit allen Schwierigkeiten und allen Fehlern, die dabei gemacht wurden. Ja? Darüber muss man immer reden, aber ich glaube, das macht es auch aus, dass wir über Fehler reden auch.
Ja.
Also was ein russischer Präsident nie machen würde, aber das machen wir auch, ist auch ein Teil unserer Identität. Und das gibt mir schon ein besonderes Gefühl, weil wo sonst, das sage ich auch immer, wenn Leute herumjammern, wo sonst will denn jemand leben, wenn nicht in Europa? Wo du alle Möglichkeiten hast des Reisens, des woanders hingehen, eine andere Sprache zu lernen, woanders leben, sich woanders niederzulassen. Ja? Also habe ich im Wahlkampf oft die Parole verwendet, leben, lernen, lieben. Ja? Also das ist für mich eigentlich das Europa, das ich erfahren habe und das ich vermitteln möchte. Und das macht für mich schon sehr viel Identität aus.
Mhm. Wie siehst du denn den EU-Beitritt der Westbalkanstaaten? Ich weiß, du hast gesagt, du glaubst jetzt nicht ganz dran, dass Serbien da tatsächlich den Wunsch hat, aber warum ist es dir denn so wichtig, dass das überhaupt passiert?
Also erstens ist ganz klar, wir gehören zusammen in Europa und es ist sogar umstritten, ob man Westbalkan sagen soll, aber jedenfalls diese Länder.
Was sagt man denn politisch korrekter?
Ich glaube nicht, dass es um korrekt geht, aber was ist, niemand redet über Ostbalkan zum Beispiel.
Okay.
Balkan, ja. Also erstens, wir haben natürlich eine historische Verbindung, wie wir wissen, zum Teil auch eine kriegerische, aber eben nicht nur kriegerische. Wir haben eine gemeinsame Verbindung, es leben sehr viele Menschen von dort in Österreich, in anderen Staaten der EU. Es ist Teil Europas, das ist überhaupt keine Frage. Und es ist ein Teil, der eben Albanien besonders grausam von einer Diktatur regiert wurde, Jugoslawien, das eben zusammengefasst wurde und dann durch Kriege in andere Staaten sich aufgelöst hat. Aber die Menschen sind Europäer wie wir. Und das spürst du, wenn du dorthin gehst, wenn du mit denen redest, die sind Europäer wie wir. Und natürlich wollen die Teil der Europäischen Union sein, weil sie auch die Vorteile sehen. Sie sehen ja auch, also jedenfalls, wenn sie sich ein bisschen damit beschäftigt haben, wie Polen, Ungarn und andere Länder ausgeschaut haben, bevor sie der EU beigetreten sind und wie sie inzwischen ausschauen. Das ist sozusagen der positive Zugang. Ihr gehört zu uns und selbstverständlich, es gehört ja in die Europäische Union. Aber es gibt auch den, wenn man so will, negativen Zugang. Wenn wir es nicht machen, machen es die Russen und die Chinesen. Ja. China ist sehr präsent, was die Wirtschaft betrifft. China hat, glaube ich, weniger politisches Interesse, aber großes wirtschaftliches Interesse mit einer beachtlichen Brutalität. Die bauen in dem Land gerne eine Autobahn hin. Nur wenn die dann nicht bezahlen können, dann heben sie die Autobahnmaut ein. Auch schon wie gebaut wird. Ja, also da kommen chinesische Arbeiter, die unter Umständen dort leben, die wir nicht akzeptieren würden. Ja. Ja, vom Arbeitsrecht her etc. Also das ist nicht unsere Art zu leben. Und Russland hat natürlich den politischen Einfluss und will den noch einmal ausweiten. Also auch das sind Gründe, warum wir sagen müssen, nein, das gehört zur Europäischen Union. Aber es müssen die Voraussetzungen stimmen.
Ja, warum da dauert das so lange?
Warum dauert das so lange? Naja, weil natürlich der Zustand dieser Länder, und zwar sowohl der wirtschaftliche als auch der gesellschaftliche und der politische, anders ist als Österreich war nach 1989, also dann, als wir dann begonnen haben, die Verhandlungen. Nach den letzten Gesprächen, die wir auch mit Marta Kos, also der zuständigen Kommissarin und dem zuständigen Generaldirektor geführt haben, das ist so wesentlich, zum Beispiel im Außenpolitischen Ausschuss, da ging es um die Frage Albanien. Albanien ist in vielen Punkten deutlich weiter, aber da fehlt noch einiges. Mhm. Da geht es um Rechtsstaatlichkeit. Albanien hat viel gemacht, einen sogenannten Vetting-Prozess gemacht, wo alle Richterinnen und Richter überprüft wurden, woher haben sie ihr Vermögen.
Ja.
Und wenn sie es nicht nachweisen konnten, dann können sie nicht mehr als Richter arbeiten.
Okay.
Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Korruption ist in all diesen Ländern ein Thema.
Ja.
Rechtsstaatlichkeit ist ein Thema, eben Richterinnen und Richter. Die Frage der Wirtschaft ist ein Thema, aber natürlich auch Parlamentarismus, freie Medien. Das alles muss sich die Kommission anschauen. Da wird verhandelt. Wir als Parlamentarier führen auch unsere Gespräche. Und nach dem aktuellen Stand ist Mazedonien am meisten.
Okay.
Also Mazedonien ist ein sehr kleines Land mit, ich glaube, 600.000 Einwohnern. Da ist auch noch viel zu machen, aber ist am weitesten. Und dann kommt Albanien. Wir werden sehen, wie jetzt, da waren ja gerade auch Wahlen in Albanien.
Ja.
Schwierig ist es, und dann kommt wieder der Nationalismus. Schwieriger wird es wieder mit Nordmazedonien. Was sind da die Interessen von Bulgarien? Besonders schwierig ist Bosnien-Herzegowina, weil die Verfassung ist noch immer das Dayton-Abkommen. Und da gibt es eben Bosnien-Herzegowina und die eigene Identität Republika Srpska mit einem Präsidenten Dodik, der sagt, er möchte damit eigentlich eh nichts zu tun haben und permanent gegen die Verfassung verstößt, deswegen verhaftet werden soll, dem widersetzt er sich. Also das ist kein Staatsgebilde, wie wir es uns vorstellen. Und Serbien, wie gesagt, mit einem Regime, einer Regierung, wo Opposition und Zivilgesellschaft unterdrückt wird.
Also kann man sagen, vielleicht, also auch ein kulturell da, muss ich da noch ein bisschen
da muss was ich, da muss ich viel ändern, muss ich auch politisch viel ändern. Und das, was mir in vielen Staaten und bei meinen Reisen aufgefallen ist, dass also vor allem die Vertreterinnen und Vertreter der Politik sehr viel über die Vergangenheit reden.
Ja, okay.
Also du sagst dann, und ich sag dann, also was erwartet ihr euch? Was kann ich in Wien, was kann ich in Brüssel vielleicht tun? Woran habt ihr Interesse? Ja, da haben wir noch Schwierigkeiten da, haben wir noch Schwierigkeiten dort. Und dann geht es immer, also vor allem in Bosnien sehr stark, also Srebrenica, das war ein Völkermord und die Serben anerkennen es noch immer nicht.
Ja.
Oder Serbien, das Thema Kosovo. Nein, Kosovo und Metohija gehört zu uns. Wenn das nicht akzeptiert wird, dann können wir nicht. Mhm. Wenn du in den Kosovo kommst, sagst, warum anerkennen uns noch immer nicht alle europäischen Länder? Ja? Spanien und andere Länder haben den Kosovo noch immer nicht anerkannt,
okay,
als eigenes Land, Österreich schon. Das heißt, du bist überall ganz schnell bei historischen Schwierigkeiten und bei einer noch nicht Aufarbeitung der Geschichte. Jetzt wissen wir als Österreicher, dass das auch etwas länger dauern kann, die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Aber damit tun sich die Länder am Balkan besonders schwer. Mhm. Und da frage ich mich immer, also es gibt eine Jugendorganisation, der Strike-O, wo junge Leute, die eben persönlich nicht belastet sind in irgendeiner Form, zusammenkommen und sagen, reden wir über die Zukunft. Aber da frage ich mich immer und frage auch dort immer, was können wir tun, um dazu beizutragen, dass wir über die Zukunft reden und die Vergangenheit natürlich aufarbeiten. Wie gesagt, das Leugnen funktioniert ja nicht und transparent machen, aber halt auch akzeptieren, dass das eigene Land oder das eigene Volk, die eigene Nation auch etwas falsch gemacht hat. Und das gilt natürlich, wie so oft, für alle. Aber das Regime Milosevic und Ratko Mladic etc., die sind eben auch verurteilt worden in Den Haag. Das war halt dann besonders grausam.
Viele Bürgerinnen, die hören, wenn es ums Thema Sicherheit geht, denken sie sofort Militär. Mhm. Wie erklärst du, was europäische Sicherheit heute bedeutet?
Europäische Sicherheit ist eine vielfältige, natürlich ist es eine militärische Sicherheit. Und wenn wir sehen, dass Putin nicht nur mit Raketen die Ukraine terrorisiert, sondern zum Teil auch mit verbotenen Waffen, mit Streuwaffen etc., dann müssen wir wissen, wir müssen uns dagegen wehren können. Und deswegen gibt es das Sky Shield und das müssen wir als Österreicher auch teilnehmen, auch die Schweizer nehmen teil, um uns dagegen wehren zu können. Ja. Also wir müssen militärisch nachrüsten. Wir haben das verständlicherweise, weil nach 1990 war, also Francis Fukuyama hat vom Ende der Geschichte geschrieben, die Demokratien setzen sich durch, Gorbatschow, gemeinsames Haus Europa, wir werden in Europa nicht mehr Krieg führen. Ja. Wir wissen, es ist anders. Es gab dann den Krieg um Jugoslawien, Zerfall Jugoslawien, es gibt jetzt den Krieg gegen die Ukraine. Also wir wissen, es ist anders und wir müssen uns verteidigen können. Das können wir im Moment nicht ausreichend. Aber ganz wesentlich, und zwar mindestens so wichtig, ist gegen die Desinformation aufzutreten. Weil was wir da erleben, ist ein, wir sagen hybrider Krieg, aber das ist schon eine massive Form der Kriegsführung, die Menschen in Europa zu täuschen, mit Lügen voll zu dröhnen, damit sie sich nicht mehr auskennen, nicht mehr unterscheiden können, was ist richtig und falsch. Und Sabotage. Es gibt massive russische Sabotage auch gegen Europa. Das ist zum Teil in Paketen, die dann in Warenlagern auftauchen. Und vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Anschlag oder der Brand in einem Einkaufszentrum in Warschau ganz sicher von russischen Agenten ausgeführt wurde. Wir wissen, dass der bulgarische Journalist, investigative Journalist Grossev in Wien, dass ihm aufgelauert wurde, man ihn wahrscheinlich umbringen wollte. Er musste aus Wien flüchten, ja. Lebt jetzt woanders und es sind, glaube ich, 6 Bulgaren inzwischen in London dafür verurteilt worden, zu hohen Gefängnisstrafen. All das sehen wir, Putins Regime führt gegen uns auch Krieg. Noch nicht mit Raketen, aber wenn sie, im russischen Fernsehen kann man es hören, ja. Da reden also so wahnsinnige Moderatoren, die sich sehr gescheit vorkommen davon, ja, wenn die Europäer keine Ruhe geben, dann schaue ich mir mal an, wie London ausschaut, wenn wir eine Rakete hinschicken. Oder wir sind schon einmal nach Berlin marschiert, wir können ja wieder nach Berlin marschieren. So reden Abgeordnete, Politologen etc. Im russischen Fernsehen. Nimmt man bei uns nicht zur Kenntnis, aber es ist so.
Ja, wir kriegen es wahrscheinlich auch wenig mit. Du hast es gerade schon angesprochen, es geht um Democracy Shield. Ja. Etwas, was, wo du ja ganz aktiv mit dabei bist. Genau. Erklärst du mal kurz, was der Sinn ist und was damit gemacht werden soll?
Also wir haben im Europäischen Parlament ständige Ausschüsse, Außenpolitischer Ausschuss oder Industrieausschuss etc., wo die Anna drin ist. Und wir haben manchmal kurzfristig Eingesetzte. Und es gibt diesen Ausschuss, der heißt Democracy Shield, EUDS, ja, also zur Verteidigung unserer Demokratie, ein Schild für unsere Demokratie. Und da haben wir nur Zeit bis Dezember, vielleicht bis Jänner, um einen Bericht zu verfassen. Und da machen wir gerade sehr viele Untersuchungen und Hearings und auch Besuche in anderen Ländern. Wie wehrt ihr euch gegen Desinformation? Und das Ziel eben dieses Ausschusses ist es, ein Programm zu verfassen und dann der Kommission vorzuschlagen, was wir machen müssen, um Desinformation zu verhindern. Sie läuft massiv, wie wir wissen, über diese kleinen Geräte, die wir ständig bei uns tragen, über die verschiedenen Plattformen von X über TikTok etc. Sie läuft aber auch in sogenannten klassischen Medien. Sie läuft über Aktionen, wo jüdische Einrichtungen zum Beispiel, wenn man dort irgendwelche schrecklichen Sachen draufschreibt und sagt, aha, ist schon wieder Antisemitismus in diesem Land, dann waren es vielleicht auch Russen. Auch das haben wir schon erlebt. Das heißt, eine permanente Bedrohung unserer Demokratie und auch der Information in unserer Demokratie. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und was wir alles machen können, das besprechen wir mit dem Ausschuss. Und für mich ist ja das eben diese Doppelbedrohung. Also wir haben auf der einen Seite Putin, der nicht nur die Ukraine bombardiert, sondern uns eben auch, wie gesagt, inklusive Spionage und Sabotage auch bedroht. Wir haben aber in der Europäischen Union rechtsextreme Parteien, die quasi mit Putin paktieren, die dasselbe sagen, was er sagt, die sich mit ihm austauschen, die zu ihm fahren. Wir haben diese Partei auch in Österreich. Und wenn es zum Beispiel vom russischen Außenministerium ausgehend eine Kampagne auf Twitter gibt, schaut mal auf einem Tisch, wo Macron und andere gesessen sind, da ist Kokain gelegen, ja, was eine reine Lüge ist, dann wird der Herr Wilimski sagen, aha, interessant, damit müssen wir uns beschäftigen. Das heißt, das russische Außenministerium und der Herr Wilimski spielen zusammen, um Europa schlecht zu machen. Und das ist noch immer bei vielen Leuten nicht angekommen. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, es noch deutlicher zu sagen und noch genauer zu sagen und sogar ein Buch darüber zu schreiben.
Ja, darüber wollte ich auch noch kurz sprechen.
Über Putin, Trump und ihre europäischen Marionetten, weil das sind sie, europäische Marionetten. Und das ist, glaube ich, auch der ganz wesentliche Unterschied zu früheren Zeiten. Ich erinnere mich natürlich an die Zeiten des Kalten Krieges, wo die Sowjetunion auch zum Teil auch Teile der Friedensbewegung für sich genutzt hat, Leute bezahlt hat, spioniert hat. Also diese hybriden Kriege gegen Europa hat es natürlich damals auch schon gegeben. Aber es sind zwei Unterschiede. Es waren hier, wenn, dann waren es kleine kommunistische Parteien, die das unterstützt haben und die hat niemand ernst genommen. Haben wir gesagt, die Kummern, ist ja, das sind die Kummern oder die Moskau-Hörigen, ja. Hat niemand ernst genommen. Zweiter, noch wichtiger Unterschied, wir haben einen Verbündeten jenseits des Atlantiks gehabt. Also natürlich waren die Vereinigten Staaten immer auf der Seite der Demokratien, auf der Seite Europas. Und ich erinnere mich, und ich war dort, wie Reagan steht, 1987 in Berlin, Mr. Gorbatschow, open this gate, yeah, tear down this wall. Ja, es war klar, wo Reagan steht, wo die USA stehen.
Ja.
Bei Trump wissen wir es nicht. Er sagt, Europa ist ein Feind, was überhaupt völlig absurd ist. Ja. Er sagt, ja, wenn Putin Europa angreifen will und die nicht finanzieren wollen, dann soll er machen. Und wir haben diese Desinformation, die es hier bei uns gibt und die, wie gesagt, von der FPÖ und anderen auch verbreitet werden, ganz massiv in amerikanischen Medien. Also da gibt es ja Alex Jones und wie die alle heißen, zum Teil Radioprogramme, zum Teil Fernsehprogramme mit hoher Reichweite, wo auch eins zu eins die russische Propaganda in Amerika verbreitet wird. Und dann werden noch drüber gestülpt Verschwörungstheorien wie QAnon. Und wir sind in der Mitte, wir sind in Europa und wir sind ziemlich allein.
Ja.
Und deswegen haben wir nur eine Chance, wenn wir zusammenhalten und wenn wir das gemeinsam stark machen. Und daran müssen wir arbeiten und wir müssen eben sehen, Feind von außen, von der einen Seite, Feind von außen von der anderen und Feind leider auch von innen. Und jetzt kann man sagen, okay, da müssen wir aber jetzt zusammenrücken. Und da müssen hoffentlich alle verstehen, dass sich nur ein gemeinsames Europa in dieser Konstellation wehren kann.
Ich möchte noch ganz kurz auf dein Buch zurückkommen.
Ja.
Ich weiß, es ist noch ein kleiner Spoiler, weil erst im September kommt es raus. Aber worum wird es gehen? Was ist deine große Message dahinter?
Also ich habe ja ein bisschen, wir haben zuerst mit meiner Frau geredet, sie sagte, manchmal, ich habe ADHS, was ich natürlich zurückweise, aber ich beschäftige mich mit vielen Sachen gleichzeitig und bin draufgekommen beim Buchschreiben, da musste ich wirklich auf eine Sache konzentrieren und ruhig sitzen und nur sich mit einem beschäftigen und deswegen ist das für mich auch sowas, wo ich mich dann wirklich mit einem Thema, also auch wenn es ein großes Thema ist, beschäftige und deswegen ist es für mich persönlich auch sehr angenehm und ich mache das wirklich gern, auch wenn es viele Stunden kostet, aber das ist schon mal ganz wichtig. Und dann habe ich ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut mit dem Verleger Martin Scheriau, der leider verstorben ist, viel zu jung verstorben. Aber seine Familie hat jetzt das Gremium und Scheriau übernommen und die führen das weiter. Und das finde ich ganz großartig und bin sehr dankbar, dass sie das machen, weil Buchverlag ist auch nicht so das ist auch nicht das Einfachste, was man heutzutage machen kann. Und die machen das weiter und das ist großartig. Und dann habe ich schon länger eben diese Ideen gehabt, wie stark werden wir von Russland beeinflusst, wie wird unsere Demokratie ausgehöhlt. Und dann hatten wir in Österreich die Situation, dass es ja danach ausgesehen hat, dass Herbert Kickl Bundeskanzler würde. Und dann haben wir gedacht, jetzt muss man das einmal alles zusammenfassen. Was ist da vorher passiert? Ja? Ich kann mich sehr gut erinnern an Jörg Haider und seine rechtspopulistischen Aktivitäten, an die Gründung der AfD, die Zusammenarbeit Le Pen, also dieser verschiedenen rechtspopulistischen, rechtsextremen Gruppen und dann eben auch noch Trump, der das jetzt auch unterstützt. Und das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Und habe ich schon geschrieben und dann ist Herbert Kickl nicht Bundeskanzler geworden, aus welchen Gründen auch immer. Und dann habe ich also sozusagen das Thema etwas verändert. Also es geht auch um die FPÖ und schon auch den Zugang der FPÖ. Und warum haben sie sich so an Russland ausgeliefert mit dem Vertrag aus 2016 etc. Aber vor allem eben, in welchem Zustand ist unsere Demokratie und wie können wir uns gegen all diese Einflüsse von außen wehren? Aber auch, wie stark sind sie? Und das war also jetzt auch in der Recherche interessant, Weil bei uns heißt es dann auch oft, naja, aber die NATO ist vorgerückt und der Putin muss sich wehren. Wenn man sich aber beschäftigt mit den Leuten, die ihn umgeben, also da gibt es sogenannte Philosophen und Politiker, die ihn beraten, die schreiben seit 20 Jahren davon, dass Russland größer werden muss. Ja, Putin selbst hat ja vor langer Zeit gesagt, das größte Unglück des 20. Jahrhunderts war der Zerfall der Sowjetunion. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg waren nicht so schlimm wie der Zerfall der Sowjetunion. Ja. Das ist die Logik des Putin. Und all das, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, wie groß die Gefahr ist und wie groß auch der Einfluss jetzt schon ist. Und das wollen zu wenig Leute zur Kenntnis nehmen. Und jetzt weiß ich, dass ich mit dem Buch den Lauf der Welt nicht verändere. Aber wie gesagt, für mich war es wichtig.
Aber du hältst ihn fest.
Für mich war es wichtig, einmal die Dinge selber noch dazu zu lernen. Ich habe selber viel dazu zu lernen, es zusammenzufassen und vielleicht Diskussionen auszulösen. Also wenn es gelingt, auch da wieder in Österreich, in anderen europäischen Ländern, in Deutschland, was sehr wichtig ist, weil die AfD dort ja immer stärker wird, die Diskussion auszulösen, was würde es denn bedeuten, wenn AfD, FPÖ Regierungen führen würden, was würde es bedeuten, wenn die Frau Le Pen Präsidentin wird oder jemand von ihrer Partei? Oder was will Orban? Auch das ist, wenn man sich das ansieht, und das ist vor kurzem ja auch herausgekommen, ungarische Agenten haben in der Ukraine spioniert, haben sich angeschaut, wie ist die Sicherheit der Ukraine Richtung Ungarn. Orban geht ja oft mit einem Schal herum, wo Großungarn eingezeichnet ist. Und es gibt Gebiete der Ukraine, wo er der Meinung ist, die gehören eigentlich zu Ungarn.
Okay.
Ja, auch Gebiete in Österreich übrigens, und ein kleines Stück.
Und trotzdem, was hätte er denn gerne aus Österreich?
Bitte?
Was hätte er denn gerne?
Da von Ungarn hätte er auch gerne. Von Burgenland hätte er auch gerne. Ja. Also trotzdem waren sie ja der Kurz, der Kekl, der Strache, sind sie alle ganz begeistert vom Orban, obwohl er, und da muss man Paul Lendwey zuhören, in seinem Land wirklich sehr, sehr viel zerstört hat. Habe ich auch ein interessantes Gespräch geführt mit einer liberalen Abgeordneten, Katka C. Und wenn es irgendwann hoffentlich eine andere Regierung wieder gibt in Ungarn, was wird die überhaupt machen müssen? Und da sagt sie sinngemäß, naja, wir müssen in Ungarn wieder lernen, was Demokratie bedeutet, was Parlament bedeutet, dass eine Regierung nicht einfach drüber fahren kann, was politische Auseinandersetzung
bedeutet. Also zurück auf Werkseinstellung.
Bitte?
Zurück auf Werkseinstellung.
Zurück, ja. Und das habe ich übrigens in Polen, weil im Jänner in Warschau in Polen erlebt, wie dort eben die jetzige Regierung sagt, was die PiS alles eben an demokratischem Zusammenleben zerstört hat. Und ich glaube, auf das alles müssen wir aufmerksam machen, was wir haben und was zur Debatte steht oder auch gefährdet ist. Deswegen sage ich vor allem den jungen Leuten immer, schaut, wir haben tolle politische Auseinandersetzungen geführt an der Universität später, wunderbar, aber wir hatten nie die Angst, dass unsere Demokratie gefährdet ist. Also ich hatte die nie.
Ja.
Die nie, die Angst, ich dachte, das ist selbstverständlich. Inzwischen weiß ich, es ist nicht selbstverständlich. Und das ist etwas, was ich halt auch noch weitergeben möchte. Beschäftigt euch damit, dass ihr diese Demokratie erhalten könnt.
Lieber Helmut, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir,
danke schön. Dass du uns ein Stück Europapolitik näher gebracht hast.
Okay, und Europa-Feeling, Gefühl.
Auf jeden Fall.
Spüren. Ja, danke.